Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen guten Abend hier bei den Two Cray Nights. Heute begrüßen wir euch zu den Kapiteln 6 und 7 aus dem zweiten Buch der Horus Heresy, Falsche Götter. Mit mir im Sumpf der Lektüre steckt der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai. Teil 2 des Buches.
Teil 2 des Buches, ja. Wie geht's? Wie steht's? Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, kannst du auch gleich während der Aufnahme erzählen.
Ja, wie du weißt, hat Julia Zahnschmerzen.
Ja.
Wir gehen in Woche 5, beginnen bald Woche 6 der Zahnschmerzen.
Ach Gott.
Es wird aber langsam besser, sie hat Antibiotika bekommen. Mhm. Dafür hat sie seit Donnerstag Influenza B.
Wie ist das festgestellt worden?
Sie hat einen kombinierten Corona-Test gemacht, weil sie nicht wusste, was los ist. Denn am Mittwoch war sie beim HNO, um eigentlich Nebenhöhlen alles testen zu lassen. Und seit Donnerstag ist er deshalb krank. Also noch mehr krank.
Super. Ich war im HNO, ich habe Influenza B mitgebracht. Toll.
Genau. Ja, deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich ab morgen die Woche nicht zu Hause bin. Vielleicht überstehe ich das dann.
Ja, vielleicht hast du Glück.
Ja.
Wäre es kacke, wenn du es schon hättest und mitnehmen würdest, aber das hoffen wir jetzt mal nicht.
Nee, wir haben uns informiert, die Inkubationszeit ist angeblich extrem kurz. Das heißt, wenn, dann hätte ich es wahrscheinlich schon gemerkt.
Ja, okay. Ja gut, mittwochs war sie dort und Donnerstag hat es schon oder was?
Genau.
Ja, das ist extrem kurz, ja. Ja. Nee, komm, dann lass uns nicht länger von Krankheiten reden, sonst würden wir ja auch noch einen Krankheitspodcast. Mir geht's soweit gut. Von daher, lass uns zügig beginnen mit dem ersten Kapitel oder mit dem sechsten Kapitel, weil ich noch für München packen muss. Und wollte eigentlich um 11 im Bett liegen. Wir haben jetzt 9:30. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen.
Boah, bestimmt.
Diesmal beginnt die Kapitelzählung im Teil 2 des Buches nicht wieder von vorn. Das war beim letzten Buch so, sondern jetzt geht's nahtlos weiter mit Kapitel 6. Ach. Und wir sind immer noch auf Darwins Mond.
Das war was das, auch? Was mich irritiert hat.
Was denn?
Ich habe Kapitel 6 gelesen, Teil 2, und irgendwas hat mich daran gestört.
Mhm. Ja, der Dan Abnett hat ja die Zählung nochmal von vorne anfangen lassen, pro Teil, und hier geht es aber nahtlos weiter. Was ich persönlich viel besser finde, weil dann weiß ich auch, wie viele Kapitel im Buch sind und muss nicht rechnen oder mir das merken. Egal, ob das wichtig ist oder nicht, aber ich finde das vom Gefühl her besser. Mein innerer Monk kommt damit viel besser klar.
Das ist schön.
Aber wir sind immer noch auf Darwins Mond im Sumpf und dem umgebenden Nebel.
Genau. Und eigentlich gar nicht so weit weg von Thema Krankheit.
Aha. Ja, stimmt.
Ja, wir bewegen uns nämlich durch einen Sumpf, in dem alles modert und stinkt und toxisch ist. Also, ja, man könnte auch sagen, der Mond ist krank.
Und alle finden es eklig und alle Astartes haben ihre Helme auf, weil jeder Atemzug sie wahrscheinlich würgen lässt, so wie wir mit Loken beim letzten Kapitel ja verstanden hatten. Nur einer geht ohne Helm.
Genau, das ist Horus, weil ihm macht das Ganze nicht wirklich was aus. Er ist halt so etwas, der Überastartes, ein Primarchie.
Die Panzer können sich aus dem Gelände nicht bewegen und die Astartes beobachten die Landung der Titanen, die dann aus ihren übergroßen Kokons steigen, übergroßen Landungsschiffen steigen. Und die Dies Irae führt die beiden weiteren Titanen, Totenschädel und Xestors Schwert, an.
Und die sind auch für andere schwer zu überhören. Wobei eigentlich nicht überhören, sondern überspüren in Anführungszeichen. Weil es wird beschrieben, dass jeder Schritt Stoßwellen bis zu 100 Kilometer weit trägt. Also so ganz unauffällig sind sie jetzt nicht.
Ganz cool fand ich auch noch, als dieses Landungsschiff, fällt mir gerade ein, dass dieses Landungsschiff, Landungskokon halt aufsetzt, dass das Wasser halt 100 Meter hoch weit spritzt.
Ja, genau. Und sogar Loken ist von Ehrfurcht erfüllt. gleichzeitig aber auch von Unbehagen, weil er nicht so ganz versteht, warum Horus so viele Krieger und vor allem auch diese riesigen Kriegsmaschinen hat landen lassen. Also er will wahrscheinlich einfach dafür sorgen, dass von Temba nachher nichts mehr übrig bleibt.
Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, er ist einfach nur stinksauer. Okay. So hat Erebus da sein Ziel erreicht. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Erebus ist auch ein gutes Stichwort, weil die Wordbearers sind mit ihnen auf dem Mond gelandet. Und während der Loken sich auch so durch den Sumpf wühlt, wühlt er dabei beim Gehen auch Leichen auf. Also kommen ihm zerfallene Körper halt auch entgegen, die so an die Oberfläche treiben vom Sumpf. Und die widern ihn an und steigen auch weitere Leichen durch die Erschütterung der Titanen auf. Das heißt, irgendwo rumst's und dann lösen sich Leichen vom Boden und steigen nach oben.
Und das Ganze passiert quasi im Vormarsch der Truppen. Also während sie versuchen, vorwärts zu gehen, was sehr schleppend passiert. Und die Sicht wird auch immer schlechter. Loken untersucht auch noch die Bäume. Also ich glaube, das kommt sogar noch, bevor die Schädel hochkommen aus dem Wasser. Weil er schaut sich die Bäume an und stellt fest, die Rinde blättert ab. Aber der Baum ist nicht tot, sondern der Baum ist irgendwie krank. Weil da sind Maden drunter und das erzählt er auch dem Vipus, den das aber nicht so wirklich interessiert. Also gehen sie einfach weiter, stellen dann zwischendurch noch fest, dass die Garde irgendwie hechelnd hinterherhängt, weil die Astartes einfach zu schnell sind. Was wiederum Abaddon egal ist, er sagt, das sind halt geringere Menschen, die sollen sich mal ein bisschen beeilen. Und natürlich führt das wieder zu Diskussionen, die Loken etwas amüsieren, aber insgesamt ist er tatsächlich beunruhigt.
Und die Leichen, die nach oben geschwemmt werden, da erstattet er dann auch Bericht, dass er Leichen gefunden habe und wird dann gefragt, ob das Tembas Männer seien. Und er zieht eine dieser Leichen aus dem Wasser und erkennt Abzeichen der 63. also der 63. Legion, die 63. damals zurückgelassen hat, also sofern Tembas Männer, als er dann plötzlich von dieser Leiche angegriffen wird. Die ist zwar tot, aber nicht so wirklich. Und die versucht ihn zu erwürgen. Genau. Und plötzlich bricht dann überall Bolterfeuer aus und Flammenwerfer züngeln los. Und es herrscht Verwirrung, weil weder Horus noch das Monival wissen, was los ist.
Absolutes Chaos. Und die Leichen werden auch ein bisschen näher beschrieben. Was alle gemeinsam haben anscheinend, ist, dass sie ein leuchtend grünes oder teilweise auch blaugrünes Auge haben und irgendwie so eine Art Horn aus gelben Knochen auf dem Kopf. Also ich habe da genau ein Bild vor Augen, du auch, wie du grinst.
Ja. Einer meiner Crainites hat sowas am Schwert hängen.
Ja, perfekt. Ich habe versucht, ein bisschen mehr aufzuschreiben, weil so dieses ganze Kapitel und auch das nächste sind wie so ein Action-Kinofilm, in dem nur leider handlungsmäßig nicht so irre viel passiert. Deshalb habe ich gedacht, ich versuche mal ein paar Details aufzugreifen.
Das ist immer gut, weil ich habe es mal wieder nicht gemacht. Weil
ja, aber tatsächlich, wir sind schon in der dritten Szene wieder im Buch, gerade von der Beschreibung. Aber es passiert auch nicht viel mehr als das, was du erzählt hast. Außer dass Torgadon mal kurz tauchen geht noch. Das ist auch unangenehm, weil er schluckt dabei auch Wasser, was aber für Astartes dann auch nicht schlimm ist, obwohl es toxisch ist. Aber auch die haben ja einen besonderen Metabolismus und naja, es schmeckt eklig, aber es macht ihnen nichts aus.
An der Stelle ist das auch mit dem verfaulenden Fleisch und den Reißzähnen und einem Auge unter einem Horn. Mhm. Das wird... habe ich hier an der Stelle auch noch stehen. Und das nächste, was ich aufgeschrieben habe, ist, dass die Titanen auch nicht wissen, was zu tun ist.
Tja.
Weil sie haben halt kein klares Ziel.
Und sehen auch nicht so gut.
Nee, sie haben halt, wie gesagt, kein klares Ziel und wollen somit auch nicht ihre Waffen abfeuern, weil sie halt nicht wissen, was sie treffen würden. Wenn es halt nur Gardisten wären, wäre es egal. Ne? Genau. Aber es sind halt Astartes. Das fand ich sehr lustig. Mhm. Und somit sind die Titanen eigentlich so gut wie nutzlos. Und dann kommt zudem plötzlich ein Flugobjekt auf sie zu. Sie versuchen das schon fast verzweifelt abzuschießen. Und bevor wir lesen können, wie das weitergeht, haben wir schon wieder einen Szenenwechsel zur Petronella.
Die ist etwas enttäuscht von dem, was sie da so sieht, weil sie nähert sich auch dem Mond, was sie tut, obwohl Horus ihr gesagt hat, sie soll bloß davon wegbleiben. Aber sie glaubt, sie hat da so ein listiges Funkeln in seinen Augen gesehen, so nach dem Motto, hey, du darfst nicht kommen, in Klammern, aber komm ruhig. Also so, naja. Also sie interpretiert gerne und in dem Fall werden wir noch feststellen, ob sie recht hat oder nicht. Ja, also ihr Schiff ist halt ein ziviles Schiff, deshalb auch nicht ganz so schnell wie die Gardeschiffe, der sich eigentlich anschließen wollte. Deshalb folgen sie irgendwelchen Emissionsspuren und haben dann endlich Kontakt zu dem Planeten. Und dann knüpfen wir quasi ganz kurz nahtlos an die Szene vorher an.
Ja, beim Landeanflug möchte sie in die Nähe der Speerspitze gebracht werden, damit sie endlich was zu schreiben bekommt, wird dann aber von der DSI-Re abgeschossen. denn das Fluggepäck, was ich eben noch für einen Angriff von Schiffen Tempas hielt auf den DSI-Re, war tatsächlich Petronellas Schiff. Also ich habe es eben beim Lesen tatsächlich gedacht, okay, dann kommen jetzt irgendwie irgendwelche Kampfschiffe vom Temba, um da die Titanen anzugreifen oder irgendwelche Nörgelflugobjekte. Ne? Das Schiff ist da, war ich etwas huch.
Ja. Ich glaube, der Schlusssatz in dem Kapitel ist, und dann explodierte Petronellas Welt. Ja. Da ist übrigens eine Sache drin, die wiederholt sich relativ oft in diesem und auch im nächsten Kapitel. Ich habe es aber vorher, ich glaube, nur einmal gelesen und es ist mir nicht aufgefallen. In dem Moment, in dem sie wahrnimmt, was passiert, schreit sie Thron. Also wirklich wie der Thron, auf dem man sitzt. Und andere machen das auch. Aber es wird nirgends erklärt. Oder habe ich das überlesen?
Nee, das wird nirgends erklärt. Das ist wohl eine Eigenart des Autors. Das hat ja der Dan Abnett hat das nicht gemacht. Mhm. Der hier macht das wohl, um halt die Überraschung. Die sagen halt nicht Gott oder oh mein Gott oder Himmel hilf oder sowas. Die sagen halt Thron.
Ach so.
Das scheint wohl aber am Autor zu liegen.
Ich finde es irritierend.
Ja, ich auch.
Aber später macht das sogar Abaddon. Also ja, wir schreiben es dem Autor zu und ignorieren die Bedeutung und dann ist okay.
Dann haben wir schon wieder einen Szenenwechsel. Mhm. Wir sind jetzt wieder bei Loken, bei dem Gegner, der ihn versucht zu erwürgen. Und Loken reißt den förmlich auseinander und überall um Loken herum erheben sich Leichen aus dem Sumpf und attackieren seine Brüder. Und als ein Astartes seinen Helm abnimmt, kann Loken sehen, wie dessen Fleisch rasend schnell verfault und sich verflüssigt und Loken lässt alle auf die Köpfe zielen, was wohl dabei hilft, endlich die Oberhand zu gewinnen.
Wobei Loken den nicht einfach so auseinanderreißt. Ich habe aufgeschrieben, dass er vorher noch Kampfstims, also quasi Drogen, zu sich nimmt, um der Situation wieder ein bisschen Herr zu werden. Und er ist tatsächlich überrascht, wie schwer und vor allem stark diese Leichen ohne Muskeln doch sind. Ja. Also, ja, er fragt sich dann, was das ist, ob das eine besondere Art von Xenos oder was ganz anderes ist.
Das kommt ja nachher nochmal vor, wo der Horus sich dann plötzlich wundert, wie stark diese dünnen Ärmchen denn doch sind.
Genau. Loken ruft dann, wie du sagst, die Astartes zusammen. Also sie sollen sich sammeln, weil sie werden ja gerade von allen Seiten angegriffen. Was beschrieben wird als eine ruhige und geordnete Bewegung. Also zumindest in dem Moment noch.
Und der Sammelpunkt ist bei seinem Signal bei den Flammen und diese Flammen kristallisieren sich als das Wrack von Petronellas Schiff heraus. Und auf dem Weg dahin tötet Loken noch viele weitere Kreaturen und bei dem Gedanken daran, wie viele Brüder wohl gestorben seien, schwört er, dass der Nörgleth dafür bezahlen wird.
Warum auch immer sie den Namen benutzt haben an der Stelle, ne?
Ich denke mal, das wird irgendwann noch erklärt.
Ja, denke ich auch.
Vielleicht ist Nörgel nur der Spitzname.
Ja, Papanörgel ist das doch.
Keine Ahnung.
Aber wir wollen nicht spoilern. Außerdem wissen wir nicht, ob es so weit kommt oder was da genau kommt. Auch wenn wir sehr nah dran sind, vermutlich. Egal. Ja. Also wie du sagst, die sammeln sich bei dem Schiff von Petronella. Und dann wechselt auch die Szene schon wieder auf Petronella, die das Ganze tatsächlich irgendwie überlebt hat. Ihr geht's aber nicht so gut. Sie wacht quasi gerade auf, in dem Moment, in dem Maggard ihr so ein Atemschutzgerät übers Gesicht drückt, denn der hat das auch irgendwie überlebt. Und sie stellt fest, alle anderen an Bord sind tot. Und Maggard ist der Einzige, der jetzt zwischen ihr und diesen wankenden Toten, was auch immer, steht, denn die wanken auch auf sie zu.
Sie hat die zuerst für einen Rettungstrupp gehalten und sieht dann aber diese Kreaturen aus dem Nebel auf sie zu wanken. Und der Maggard greift die Kreaturen an, wird ihnen aber nicht Herr. Und die Petronella ist in Gefahr, von den Gegnern gefressen zu werden, als die Sons of Horus ihr zu Hilfe kommen und Horus selbst sie dann auch rettet.
Dann kommt wieder eine Schnulzenszene, also sofern das in dem Buch eine Schnulzenszene ist, weil sie wieder von seiner Ehrfurcht so geblendet und, wie soll ich das sagen, positiv erschüttert ist, dass Horus sie jetzt rettet. Ich kann das fast nicht glauben. Ich habe aber vorher noch aufgeschrieben, dass Maggard wohl gar kein schlechter Kämpfer ist, weil es wird sehr ausführlich beschrieben, wie er durch die Luft wirbelt und nachdem die Feinde quasi zu nahe sind, insbesondere mit seinem Rapier, sehr schnell sehr viele dieser Horde zerstückeln kann. Denn die fallen in der Regel einfach um, wenn er sie mit seinem Rapier berührt. Das scheint wohl ein ganz Spezielles zu sein, was Horus auch aufgefallen ist.
Der Horus ist nämlich von Maggard beeindruckt und er lobt ihn auch und sagt ihm, er könne stolz auf sich sein. Und darauf fängt der Maggard dann an zu weinen.
Und Petronella ist übrigens die ganze Szene über entsetzt. Am Anfang wegen der Leichen, jetzt am Schluss, weil sie merkt, wie die Loyalität von Maggard quasi zu Horus wandert. Naja, aber eigentlich kann sie sich das ja erklären, weil es ist ja das Charisma und die Ausstrahlung von Horus, die ihn jetzt übermannt hat. Ganz lustig fand ich, neben der Tatsache, dass dieses Rapier eine kirillianische Klinge aus den alten Tagen Terras ist, vielleicht ist das ja irgendwann noch richtig, aber ich fand es noch ganz witzig, dass Horus Maggard nach seinem Namen gefragt hat und der ja nicht antworten konnte, weil er halt nicht reden kann. Das stelle ich mir etwas seltsam vor. Und da war Petronella ja noch nicht ganz so geschockt und hat auch unterstützt und erklärt, dass Leibwächter in dem Haus Carpinius nicht reden dürfen, was Horus irgendwie dämlich findet und ignoriert hat. Und dann kommen wir halt zu dieser Lobszene, die du beschrieben hast.
Und nachdem sie sich dann sammeln konnten, meldet Erebus, dass sie die Konstruktion entdeckt haben, aus der die Übertragung kommt. Das ist etwa einen Kilometer entfernt und Horus befiehlt daraufhin den Angriff. Maggard und Petronella begleiten sie und sie erreichen, nachdem sie den Sumpf verlassen haben und wieder festen Boden unter den Füßen spüren, die Quelle des Signals und das ist Tembas Flaggschiff. Damit endet das Kapitel. Ich habe ja das Kapitel 6 letzte Woche schon gelesen und Kapitel 7 heute. Und ich frage mich jetzt, was ist mit Maggard und Petronella passiert? Die kommen in Kapitel 7 gar nicht vor.
Genau. Das hat mich auch so ein bisschen irritiert. Vermutlich sind sie nicht mitgegangen. Das heißt, eventuell erfahren wir noch, also nicht mit reingegangen. Sondern sind bei Loken geblieben. Ich weiß es nicht, aber sie werden, wie du sagst, einfach gar nicht mehr erwähnt.
Ja, ist etwas seltsam.
Ich habe aber noch eine Sache aufgeschrieben am Schluss, auch weil ich es wieder lustig fand. Also Horus will ja, dass sich alle sammeln und Loken ist auch froh, dass zumindest mal das ganze Monival überlebt hat. Die meisten Verluste gingen halt wieder bei den normalen Menschen irgendwie rein. Aber es werden wieder die Titanen beschrieben, denn durch ihre Anwesenheit beruhigen sie auch das Ganze immer etwas. Und da steht, das machen sie durch die Gabe ihrer Großartigkeit.
Ja.
Das dachte ich mir auch, deshalb habe ich es aufgeschrieben.
Dann kommen wir zu Kapitel 7. Und das Schiff, das der Erebus beschrieben hat, ist die Terras Bracht. Und das ist Tembas Flaggschiff. Und die liegt havariert und zerschellt auf der Oberfläche. Es wird beschrieben, also die großen gotischen Aufbauten, so wie wir die Sternenschiffe des Imperiums auch kennengelernt haben, so wie sie eigentlich alle gebaut sind. Und die großen Aufbauten ragen halt aus dem Sumpf heraus, sind aber ganz viele Sachen abgerissen oder zerstört und das Schiff liegt, wie gesagt, im Sumpf.
Das ist halt seit, wie da steht, seit ungefähr 60 Jahren am Verrotten.
Stimmt, das habe ich nicht mit aufgeschrieben, habe ich irgendwie verpasst, aber dieser Zeitraum war mir auch irgendwie, also war für mich ein sehr langer Zeitraum entgegen dem, was der Erebus ja auch erzählt hat. Mhm. Das heißt ja, die waren vor 80 Jahren dort und dann kaum 20 Jahre später ist das ja quasi schon alles vor die Hunde gegangen auf dem Mond.
Ja, es ist genau, es scheint so. Also irritiert hat mich die Zahl auch. Nicht aus dem gleichen Grund, sondern ich hätte damit gerechnet, dass es sogar länger da liegt. Aber ich habe kein Gefühl dafür, wie lange es gedauert hat, bis Horus dachte, der Darwin an sich wäre schon konform, um dann Temba Richtung Mond zu schicken. Oder, nee, Temba ist ja freiwillig zum Mond aufgebrochen, was ja laut Erebus der Fehler an der Sache war, ne?
Genau, aber dieser zeitliche Abstand, also von dem, wie Erebus das erzählt hat, war das viel, für mich viel näher an der Erzählzeit, als es an dem ersten Auftreten der Luna Wolves damals auf Darwin war. Also das ist 80 Jahre her. Das Schiff liegt da schon fast seit 60 Jahren. Sagen wir, ich weiß nicht, wie lange der Feldzug dort gedauert hat, aber dann ist es ja relativ kurz danach passiert und dann hätte Erebus 60 Jahre gebraucht, um das festzustellen.
Naja, er hat ja diesen von diesem Verrat berichtet und vielleicht ist der Verrat an sich noch gar nicht so lange her wie 60 Jahre. Wenn das Schiff abgestürzt ist, kann man wahrscheinlich nichts mehr damit machen, dann verrottet es eben. Ja. Das heißt ja nicht, dass die da drin auch so am Verrotten sind quasi. Ich weiß aber, was du meinst, das passt nicht richtig zusammen. Ne?
Das passt nicht zusammen. Also ich glaube nicht, dass es wegen dem Autor nicht zusammenpasst, sondern weil Erebus halt so ein paar Sachen unterschlagen hat.
Und deshalb hat er jetzt auch einen ganz tollen Vorschlag. Mhm. Er will nämlich da reingehen.
Ja. Die Sons of Horus fragen sich vorher noch, wer das Signal geschickt hat, denn diesen Aufprall kann keiner überlebt haben und auch Temba selbst kann das nicht überlebt haben. Und das ein automatisches Signal, das kann auch nicht sein, da es nämlich erst aufgetaucht ist, als sie in die Atmosphäre eingetreten sind. Es muss also jemand eingeschaltet haben.
Genau.
Und daraufhin hat der Erebus dann die grandiose Idee, lass uns doch da reingehen. Das ist doch eine super Idee.
Genau, findet Logan auch. Der rastet nämlich direkt komplett aus. Und die beiden streiten sich ziemlich heftig. Wird natürlich auch wieder schön beschrieben. Aber das Monival steht an der Stelle sogar geschlossen hinter Logan. Das heißt sogar, eigentlich ist das logisch. So dass Erebus, es steht da, er zaudert. Also ich wollte jetzt fast sagen, er gibt klein bei, aber das tut er irgendwie nicht. Also das kann ich mir eben nicht vorstellen.
Es gibt an der Stelle nochmal eine Parallele, meiner Meinung nach, weil der Erebus stachelt den Loken ja dann auch noch an, ne, als der Loken ausgerastet ist. Ja. Und dann wurde, hast du Angst? Hä? Genau. Und dann will ihn halt irgendwie provozieren. Das funktioniert aber nicht, weil das Monival und die anderen Sons of Horus sich hinter Loken stellen. Und dann macht Erebus einen Rückzieher, genau den gleichen Rückzieher, den er auf dem Aussichtsdeck schon gemacht hat, als das, was er versucht hat, Loken irgendwie zu verklickern, nicht gefruchtet hat.
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber bringt auch nichts, weil Erebus sowieso seinen Willen kriegt, weil Horus nämlich sagt, wir gehen da rein. Das ist eine super Idee.
Ja, genau. Szenenwechsel. Loken schnappt sich Horus, also so stelle ich mir das vor, so. Hey, komm mal bitte rüber, ich muss mit dir reden. Er ist aber am Anfang ein bisschen skeptisch, ob Horus ihm überhaupt zuhört. Wobei Horus ihn dann daran erinnert, was er Petronella gegenüber gesagt hat, wie wichtig ihm doch das Monival und die Meinung des Monivals ist. Er wird ihm garantiert zuhören, also soll er schon sagen, was er auf dem Herzen hat. Und Loken sagt, die Idee, also ich übersetze mal, die Idee ist eigentlich doof, können wir nicht bitte vorher wenigstens einen Aufklärungsauftrag in Richtung Schiff starten? Ja, aber Horus ist davon auch nicht so angetan. Ne?
Loken will doch direkt, dass die Titanen auf das Wrack schießen.
Ich habe zuerst aufgeschrieben, Aufklärung und dann...
Echt?
Ja.
Das muss ich mal wieder überlesen haben.
Aber das mit den Titanen kommt definitiv auch als Vorschlag, ja. Weil wenn sie schon mal da sind und das Schiff doch auch quasi mehr als titanisch ist, könnte man das doch kombinieren.
Du hast ja eben noch gesagt gehabt, Loken weiß nicht, ob Horus ihm wirklich zuhört. Und Loken sagt halt Horus auch, dass er quasi an seinem Befehl zweifelt. Und als Horus dann versucht, das Thema zu wechseln, weil er keinen Bock auf das Gespräch mit Loken hat, lässt Loken das aber nicht zu, weil er das Verhalten von Horus nämlich schon kennt und fragt ihn dann, ob er den Rat des Murnivals denn schätze, da Horus sie oft nur eine Rolle spielen lässt, ohne dass sie halt wirklich ein Ratgeber sein können. Das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt, dass er das Murnival eine Rolle spielen lässt, damit er besser dasteht, um seinen Willen zu kriegen. Und das ist Loken jetzt dann auch mal aufgefallen, endlich. Genau, und dann sagt er ihm halt, ist eine kacke Idee, ne? Wie wäre es denn, wenn wir da erstmal drauf schießen lassen? Oder vorher halt vielleicht noch Aufklärer dorthin schicken. Doch das lehnt Horus erstmal ab. Er will in die Schlacht und will seine Klinge schwingen und fühlt sich von Loken angegriffen, ob er ihn nicht in der Lage sähe, diesen Angriff anzuführen. Und obwohl Horus weiter darauf besteht, den Angriff anzuführen, was Loken immer noch nicht so dolle findet, stimmt er dann aber trotzdem der Idee Lokuns zu, die Titanen auf das Wrack feuern zu lassen zuerst. Also irgendwie stellst du bei keinem irgendwie eine Konsequenz fest, außer bei Loken. Also alle sind irgendwie sehr wankelmütig und dann machen wir halt. Und also irgendwie.
Das stimmt. Es gibt eigentlich nur drei sehr konsistente Charaktere in dieser Story, also nee, in diesem Kapitel. Das ist Loken, das ist Torgadon und Abaddon. Richtig. Ja, und während Horus dann die Idee von Loken zumindest mal mit dem Reinschießen gar nicht so schlecht findet, hört Loken, also ich habe aufgeschrieben, schon wieder Geräusche hinter sich. Also es ist vorher auch schon wieder beschrieben. Aber dank Nebel sieht man einfach nicht, was es ist. Aber es beunruhigt ihn natürlich genau. Die ganze Zeit.
Das habe ich auch so aufgeschrieben, weil das erste Mal habe ich ignoriert. Das zweite Mal habe ich mir dann auch gedacht, jetzt kannst du das mal aufschreiben. Da habe ich mir aber auch gedacht, wenn er doch schon die ganze Zeit irgendwas hört, wieso lässt er denn nicht nach hinten absichern?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hat er aufgegeben, weil immer, wenn er irgendwelche Bedenken äußert, wird er ausgelacht von allen anderen. Ja,
stimmt, das kann auch sein.
Aber diesmal macht Torgadon mit, weil er sagt, dass das Ganze fühlt sich irgendwie an, als ob ihr Kopf in einer Schlinge stecken würde. Ja,
der hat jetzt auch gecheckt, dass das eine Falle ist. Und Loken und Torgadon erkennen, dass Horus nicht mehr auf sie hört, sondern Erebus Manipulation erlegen ist. Und somit bleibt ihnen eigentlich nur noch aufeinander aufzupassen. Also das ganze Gespräch ist sehr viel länger. Ich habe es jetzt stark eingekürzt. Ja. Aber das ist so die Quintessenz daraus.
Ich habe auch nicht mehr aufgeschrieben. Wie du sagst, es ist ausführlicher beschrieben. Lässt sich ganz nett lesen. Aber der Inhalt ist nicht viel mehr als das. Ich habe noch aufgeschrieben, dass Horus nicht auf sie hört, weil er quasi blind vor Wut ist auf Temba, was ja Ziel von Erebus war. Und dann geht Horus hin und teilt die Truppen ein.
Er schickt den Lyxadirae zuerst rein mit seinen Sprungtrupps. Dann soll der Captain Moy mit Horus gehen und Erebus soll mit den Worldbearers um das Schiff herum, um Temba in die Zange zu nehmen. Und Abaddon und Aximand sichern die Flanken des Kriegsherrn, während Torgadon und Loken die Nachhut bilden sollen. Die sollen draußen bleiben.
Genau. Dann stelle ich mir die Szene so vor, dass alle aus dem Murnival irgendwie so, so fragend rüberblicken. Was ist jetzt los? Natürlich auch Loken und Torgadon. Die sind halt extrem verwirrt und überlegen, was sie jetzt Böses getan haben, also vor allem Loken. Und Torgadon will wissen, was Loken Horus gesagt hat. Und der antwortet, naja, eigentlich nichts. Also nur das, was ich dir gerade erzählt habe. Das Ganze ist gerade ziemlich sinnlos.
Sehr sinnlos, die, weil sie auch noch sagen, der Moy ist halt kein Frontkommandant. Ne? Ist halt, ist okay, ne? Kann schießen. Ist okay, aber ist halt kein echter Frontkommandant und sie fühlen sich jetzt beide so verletzt und zurückgesetzt und dass sie am Spaß nicht teilhaben dürfen. Das finden sie beide doof.
Wobei ich das mit Moll nicht so ganz verstanden habe. Ja, der hat wohl in seinen Trupps schwere Waffen drin. Das ist nicht unbedingt der, der vorne rumstürmt. Aber auch Flammenwerfer. Und das hätte ich, also sind die dann zur Verteidigung gedacht oder?
Vielleicht um den Schleim von den Wänden zu brennen? Keine Ahnung.
Naja. Auf jeden Fall legen sie jetzt los. Also so wie beschrieben. Das heißt, Sedires Truppen springen hoch und verschwinden in dem Schiff. Alle anderen, bis auf die 200 Mann von Loken und von Torgadon, gehen, während Erebus schon lange auf dem Weg ist. Und jetzt habe ich wieder relativ viel zusammengefasst, weil ich habe mir aufgeschrieben, je tiefer die in das Schiff vordringen, desto dunkler wird's und vor allem desto schlechter wird der ganze Vox-Kontakt, den sie halten können. Und das führt dazu, dass dann sogar Moy langsam ein bisschen skeptisch wird.
Das ist auch sehr viel länger als das, was wir hier jetzt beschreiben. So, die Essenz daraus ist, dass Moy halt nun auch Bedenken äußert und jetzt anfängt, Loken zuzustimmen. Und dass sie halt hier ein unnötiges Risiko eingehen. Und kurz danach meldet der Sedire dann, dass er wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, dass er sagt, dass er die Gegner gefunden hat. Und dann bricht halt die Hölle los.
Ich habe noch einen Satz aufgeschrieben, den Horus sagt, in dieser ganzen Unterhaltung auch mit Moy. Er sagt nämlich, seit er der Kriegsherr ist, wollen ihm ständig Leute vorschreiben, was er zu tun hat und was nicht. Und das hört jetzt auf. Deshalb sagt er auch, wir gehen weiter.
So eine Trotzreaktion.
Wobei ich glaube, genau, ich glaube, diese Aussage ist auch wieder irgendwie durch Erebus manipuliert oder die Einstellung ist durch Erebus hervorgehoben worden, weil der Horus von früher, der hätte das Monival nicht als die sagen mir, was ich zu tun habe, sondern als sein Gewissen angesehen.
Ja. Richtig. Das Schiff fängt dann an, zur Seite zu kippen. Also das ganze Bild ist zwar beschrieben, ich konnte mir nicht so wirklich einen Reim drauf machen, aber das, weil es liegt ja im Sumpf, also wie soll es dann noch weiter abtauchen, das hat sich für mich irgendwie nicht ergeben. Aber das ganze Schiff kippt zur Seite weg und eine riesige Druckwelle schwemmt Schlamm über die Nachhut der Astartes, also über Loken und Torgadon. Und die Druckwelle hat dann aber auch den Nebel vertrieben, nachdem Loken dann auch mal wieder aufgetaucht ist aus dem Schlamm. Und dann sehen sie die Hunderten von Leichen und toten Dingen, die auf sie zumarschieren. Also das, was er halt quasi schon die ganze Zeit gehört hat.
Ja, zum Glück sind die ultra langsam. Sonst hätten sie ja schon längst gesehen. Aber genau, die merken das, rufen dann ihre Truppen zusammen und sagen, Sansephoros, macht euch bereit zum Gefecht.
Wobei ich mir da denke, das ist ja ein relativ einfacher Kampf, weil wenn die wegballern können.
Ja, also ich fand es generell so ein bisschen seltsam. Aufgedunsen, tot, stark, aber an der Regel nach einem Schuss oder Schlag fallen sie um und sind weg. Oder also, lösen sich
auf. Ich sehe draußen jetzt nicht wirklich die Gefahr. Drin im Schiff schon eher, wenn du halt nicht siehst, was um die nächste Ecke biegt. Aber da draußen auf freiem Gelände ohne den Nebel, wenn halt abgeknallt.
Wahrscheinlich kommt es darauf an, wie viele das sind, weil es ist aber nur beschrieben, es sind hunderte von toten Dingen, die aus sie zuwandern. Und da stehen halt 400 Astartes.
Das also, soll passen.
Ja. Munitionsverschwendung.
Der Horus ist im Schiff allein. Er ist durch mehrere Decks durchgefallen und sein Körper heilt gerade seine Wunden. Da steht noch so schön, er zieht sich einen Stahlträger aus der Rüstung, die vorher halt seinen Oberkörper gepierst hat. Und das heilt halt alles sehr gut und sehr schnell durch die genetischen Verbesserungen. Und dann macht er sich auf den Weg zur Brücke, in deren Nähe er sich befindet, weil er war schon mal auf dem Schiff vor 70 Jahren, hat den Grundriss noch sehr gut im Kopf. Wobei ich mir dann denke, naja gut, was heißt den Grundriss gut im Kopf? Ne? Wenn das eine Sorte von Schiffen ist, werden die alle ähnlich sein.
Da habe ich gar nicht dran gedacht, ja.
Na, ist das, zu vermuten, dass jedes Schiff unterschiedlich ist, keine Ahnung, glaube ich das nicht. Und Er betrachtet so auf dem Weg die Veränderungen am Schiff, also den Schleim, die Krankheit und die Verwesung, die sich verbreitet hat. Und dann hört er entfernt Kampfgeräusche, von denen er nicht so genau weiß, wo sie herkommen. Ist ihm aber auch erstmal egal, er geht dann erstmal weiter.
Ja, immerhin weiß er dann, dass er doch nicht so ganz oder völlig alleine ist. Ich habe vorher noch aufgeschrieben, dass er nach seinem Schwert greift, relativ früh, nachdem er sich so ein bisschen wieder besonnen hat. Denn das Schwert ist eine goldene Klinge, die er von Ferrus Manus geschenkt bekommen hat, als er zum Kriegsherr ernannt wurde. Ferrus Manus ist auch ein Primarch, nämlich der 10. Legion der Iron Hands. Und durch die Klinge schafft er es, so ein bisschen Licht einzufangen, weil da unten ist es ganz dunkel. Und ich stelle mir das so vor, dass das wie so ein Leuchtstab oder Zauberstab für ihn ist, dass ihm dann so den Weg zeigt. Hohes
Lichtschwert.
Damit er weiß, wohin geht. Quasi, genau. Ja. Und ich habe noch aufgeschrieben, dass er in dem Moment, in dem er noch keinen gehört hat, also wirklich denkt, er ist völlig alleine, tatsächlich so ein bisschen an seiner Entscheidung selbst zweifelt.
Stimmt, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ja. War das eine gute Idee?
Dann egal. Der Verräter muss sterben und richtig. Weiter geht's.
Dann kommt ihm plötzlich eine Horde verwesender Gegner entgegen. Und das ist auch die Stelle, wo er überrascht feststellt, dass so dünne Ärmchen doch eine Riesenkraft haben. Weil die halt so ein ganzes Schott auch auseinandergedrückt oder auseinandergerissen haben. Und mit einem lockeren Actionfilmspruch, so nach dem Motto, ihr seid ja ein attraktiver Haufen, wirft er sich denen entgegen und fängt die an zu zerhacken.
Genauso habe ich es auch aufgeschrieben. Also eigentlich, ihr seid ein attraktiver Haufen, so viel steht fest. Und dann so ein Fallen, einfach nur Attacke rein. Der Rest ist echt wie in so einem Comic in meinem Kopf gewesen.
Actionfilm halt. Ne? Da steht dann auch noch dabei, dass sich die zerhackten Körper dann auflösen wie warme Butter. Also habe ich es interpretiert, dass sie halt so auseinanderlaufen und verdampfen. Mhm. Und er erkennt dann, also nachdem er dann wieder im Freien, also im Gang im Freien steht, ohne dass irgendwelche Gegner noch kommen, weil die hat er alle erledigt, erkennt er dann das Schiff als Gebeinhaus des Warp, eine Laichgrube des Immateriums. Laich mit AI hier an der Stelle, also die Geburtsstätte des Bösen. Und es wird hier tatsächlich das Wort Immaterium genutzt, das, was ja eigentlich nur das Interrex verwendet, den Begriff. Und ja. Und wenn er sagt, das Gebeinhaus des Warp, dann weiß Horus ja, was das ist. Dann weiß ja, was da lauert und was da halt aus dem Warp auftauchen kann. Das wissen wir auch. Ne? Also er hat ja nach dem Vorfall auf den Whisperhöhen hat er ja auch dem Loken erzählt, dass der Imperator ihn ja darauf aufmerksam gemacht hat, dass er aufpassen muss und gucken soll, was da vor sich geht oder was da vor sich gehen kann. Das wurde ihm ja alles erzählt, also Horus weiß ja Bescheid, aber das hier an der Stelle nochmal zu lesen, fand ich, hat meine Aufmerksamkeit auch darauf nochmal gelenkt. Ja, das ist ja die ganze Zeit so ein bisschen hinten runtergefallen und da wurde nicht mehr so richtig erwähnt, dass Horus ja eigentlich Bescheid weiß und ich denke mal, dass alle Primarchen Bescheid wissen. Und das wurde hier dann, ohne das nochmal explizit erwähnen zu müssen, halt nochmal nach oben gebracht. Das fand ich eigentlich so vom Schreibstil her ganz cool.
Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass ganz viele Bescheid wissen, aber es noch nicht selbst erlebt haben und er erlebt es jetzt ja. Weil es ist noch eine Parallele gezogen worden, tatsächlich zu den Whisperhöhen, denn er überlegt, ob es Loken vom Gefühl her wohl auch so gegangen ist wie ihm jetzt. Tja, und dann fällt ihm auf, ja, das ist eine Falle, ganz klar, aber wie eben, egal, weiter geht's.
Ich mag den Satz ja, Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen, ne?
Ja, genau.
Und dann kommt er auf der Brücke an und auf der Brücke findet er die Quelle des Signals und eine Stimme, die unaufhörlich Nörgleth flüstert. Und die Stimme kommt nicht aus dem Vox, sondern die gehört jemandem und er kann die erst gar nicht so wirklich ausmachen. bis er eine gewaltig aufgeblähte Gestalt vor dem Thron des Schiffsmeisters findet. Und das ist Temba, der Verräter, und ihm zu Füßen liegt die Leiche von Captain Moy. Die hat er nämlich nur gerade eben umgelegt.
Ich habe noch aufgeschrieben, dass er in diese Halle reinkommt, also in die Kommandozentrale, und da schon erkennt, dass irgendwas Schlimmes hier los ist, weil zerfetzte Banner an der Decke hängen und diese Banner sind Körper eingenäht, die auch schon am Verwesen sind. Das sind dann wohl die der 63. Expedition, die nicht mit Temba mitspielen wollten. Und Horus sagt so oder schreit so ein bisschen, ihr werdet gerecht, meine Freunde. Um sich selbst noch mal ein bisschen zu motivieren, weiterzugehen. Und genau, dann trifft er auf diesen aufgedunsenen, ekelhaften Plop, der aber tatsächlich eine goldene Rüstung oder Reste davon trägt, was zu dem Teil dazugehört, der ihn erkennen lässt, dass das tatsächlich dieser Temba ist, ja.
Und mit der Beschreibung des toten Mois endet dann auch schon das Kapitel. Und da muss ich ja sagen, ich mag Nörgel nicht.
Ja, es ist, wird halt alles sehr ausführlich beschrieben.
Ja, es ist halt...
Also wir lassen das ja weg, in den Details, aber im ja, Buch stehen mehr
halt
drin.
Eklig und es ist bäh. Und wir wären halt...
Genau.
Wir wären halt stinkt. So ein Gegner wie Korn irgendwie lieber gewesen. Weiß
nicht. Wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen. Ich hätte auch ziemlich passend gefunden, weil es ja hier um eine List geht. Wobei die List ja von Erebus wahrscheinlich ausgeht. Und ich weiß nicht, ob Temba in irgendeiner Art und Weise darin involviert ist oder ob das eigentlich zwei Stränge sind, die zufällig voneinander profitieren.
Ja, aber ja, wie gesagt, Zinch hätte ich halt auch noch irgendwie als logischer empfunden, weil Erebus mit seinen Machenschaften und seinem Drähte ziehen und tun und machen und flüstern und wäre das irgendwie viel cooler gewesen. Mhm. Und da musste es gegen Alterbeulen kämpfen.
Naja, das ist ja erst der Anfang. Wer weiß, was dann noch so alles kommt.
Wenn du keine weiteren Einwände hast, würde ich den Schluss genauso knapp halten wie den Anfang. Dann verabschieden wir uns für heute von euch mit grausamen Bildern und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei den Two Grey Knights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai. Respect.